miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klimalabors, dieses Mal mit einem Spezial zu den Anfängen der Energiewende und zwar mit Jürgen Trittin. Der war ja, als sie begonnen hat, Bundesumweltminister und hat damals versprochen, sie wird für deutsche Haushalte nicht teurer als eine Kugel Eis. 1 Euro im Monat pro Haushalt reicht für den Umstieg von Atomkraft und Kohle auf Erneuerbare. Die Rechnung, das wissen wir heute, ist nicht aufgegangen. Die Strompreise sind gestiegen, Haushalte und Wirtschaft beschweren sich. Die Energiewende ist als zu teuer in Verruf geraten. Das allerdings liegt nicht an den erneuerbaren Energien und der Einspeisevergütung, hat uns Jürgen Trittin im Podcast gesagt. Denn als die Energiewende begann, also in den Nullerjahren, da gingen die Strompreise nach unten. Dennoch ist Strom später deutlich teurer geworden, das ist einfach Fakt. Für diese Entwicklung macht Trittin aber die Union und die FDP verantwortlich. Er sagt, die schwarz-gelbe Merkel-Regierung habe begonnen, die EEG-Umlage vorsätzlich in die Höhe zu treiben. Sie wollte ihm zufolge den Kohlekonzernen helfen und auch den Atomausstieg rückgängig machen. Dafür mussten die Erneuerbaren als zu teuer denunziert werden. Seine Beschreibung der Merkel-Jahre fällt nicht gut aus. Jürgen Trittin sagt, die Energiewende habe von 2005 bis zur Ampel 16 Jahre feindlicher Regierung überstanden. Darum geht's im ersten Teil dieses Klimalabor-Spezials. Wie immer mit Clara Pfeffer und mir, Christian Herrmann. Der zweite Teil erscheint am Sonntag. Dann sprechen wir mit Jürgen Trittin über die Industrie und die Anfänge des Emissionshandels. Die Frage, ob wir nicht lieber die Kohlekraftwerke statt der Atomkraftwerke hätten abschalten sollen. Und natürlich auch über Friedrich Merz, Katharina Reiche und die schwarz-rote Energiewende. Bis dahin wünschen Clara und ich euch viel Spaß mit dem ersten Teil und Jürgen Trittin. Schreibt uns gerne immer eine E-Mail an klimalabor@ntv.de, wenn ihr Feedback für uns habt. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön. Wann haben Sie eigentlich das erste Mal das Wort oder den Begriff Energiewende gehört, gesagt oder gedacht?
Das war in den späten 80ern. Weil wir in Niedersachsen damals in der Landtagsfraktion angefangen haben zu überlegen, wenn wir uns durchsetzen mit unserem Plan, Atomkraftwerke stillzulegen, muss ja irgendwas das ersetzen. Und schon auf den besetzten Bauplätzen von Grohnde hatten wir Leute gehabt, die Windräder dort aufgestellt haben, damals schwer ausgelacht. Dass man damit Strom produzieren
kann. Aber nicht Sie haben die ausgelacht.
Nein, diejenigen, die für die Atomkraft waren. Und dann kam eben dieser Begriff auf. Es war immer verbunden damit, aus einer Anti-Haltung eine Haltung des Gestaltens zu machen.
Also aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, die ja auch für Sie dann der Ausgangspunkt war, gar nicht so sehr Umwelt- und Klimafragen, sondern wirklich die Sorge vor der Atomkraft als unsichere Energieform.
Es hat ja verschiedene Gründe gegeben, warum Menschen gegen die Nutzung der Atomenergie waren. Das eine und wichtigste war, und das war ja später dann auch der Grund, warum in einem ganz großen Konsens von BDI bis DGB, von Umweltverbänden bis CDU, 2011 dann endgültig ausgestiegen wurde, ist, dass sie ein Risiko haben. Dieses Risiko ist nicht beherrschbar. Aber es gab eben auch andere Gründe. Es gab diejenigen, die gesagt haben, und das zeigt sich ja jetzt gerade in Saudi-Arabien oder auch in Frankreichs Neigung zur Atomenergie, es gibt gar keine Grenze zwischen der sogenannten zivilen Nutzung und der Nutzung für Atomwaffen. Und all diejenigen, die gegen atomare Rüstung gewesen sind, waren dann auch gegen Atomenergie. Also es gab ein ganz unterschiedliches Bündel von Interessen. Das Durchschlagende war die Unfallgefahr. Im Falle eines nicht kalkulierbaren Super-GAUs, der größte anzunehmende Unfall, war ja noch beherrschbar, aber das, was darüber hinausging, und das hatte halt dann zuvor das erste Mal in Three Miles Island in den USA stattgefunden und 1986 dann in katastrophaler Art und Weise in Tschernobyl.
Und Energiewende war der treffende Begriff, weil es auf das zutrifft, was Sie gerade über den Niedersächsischen Landtag gesagt haben. Man kann nicht immer nur gegen etwas sein, man muss auch eigene Vorschläge entwickeln, wie es dann stattdessen gemacht werden soll.
Ja, man muss, das ist ja eine berechtigte Antwort. Wenn die Anti-Atom-Bewegung war ja immer mit dem Satz konfrontiert, dann kommt der Strom bei euch aus der Steckdose. Das war so zynisch gemeint. Mhm. Aber es musste eine Antwort darauf gegeben werden. Und da spielte nun mal die ganze Auseinandersetzung in Niedersachsen später eine ganz zentrale Rolle. Die Substitution der Kapazitäten der Atomenergie war einer der wesentlichen Gründe für die Zielfestschreibung im Erneuerbaren Energiengesetz. So war das Davor stand natürlich ein umfassendes Scheitern auch aller Versuche auszusteigen.
Weil man hätte ja, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit damals schon die Umweltbewegung auch damit reingespielt hat, aber man hätte ja theoretisch auch sagen können, so wie man es ja teilweise dann 10, 20 Jahre später gemacht hat, ob wir setzen einfach auf Gas zum Beispiel.
Oder Kohle.
Ja, da diese Neigung hat es ja auch gegeben. Das war sehr verbreitet in den Reihen meines und unseres damaligen Koalitionspartners. Die Grünen haben, wenn, eben damals mit der SPD koaliert. Aber mit der Entwicklung der Diskussion um das Klima und der CO2 kam sehr schnell das auf, wir müssen da raus, wir müssen das runtersenken und wir können nicht Nuklearenergie durch fossile Emissionen ersetzen. Mhm. Und insofern waren dann, wenn ich das nochmal so erläutern darf, die ersten Versuche, die wir dann in Niedersachsen in einer Ausnahmesituation, von 90 bis 94 hat es in Niedersachsen eine rot-grüne Koalition gegeben. Das war eigentlich eine Sensation, weil 1990 die Grünen und die SPD alle Wahlen verloren haben. Im Jahr der Vereinigung hat immer nur die CDU gewonnen, außer in Niedersachsen.
Und können Sie das noch beschreiben, warum?
Das hatte sehr viel mit Niedersachsen-Spezifika zu tun. Wir hatten eine Landesregierung unter Ernst Albrecht, die dann im 16. Jahr war. Das ist schon mal so ein Stück Ermüdung. Das Zweite, sie war in unglaublich viele Skandale verwickelt. Der größte Skandal war der um das sogenannte Zeller Loch, als der Staat selber vorgetäuscht hat, Terroranschläge zu begehen. Und das hat dann dazu geführt, dass plötzlich es eine Mehrheit gegeben hat in Niedersachsen. Eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit. Und dann haben wir, die Sozialdemokraten und die Grünen, gemeinsam versucht, ein Atomkraftwerk stillzulegen, Stade. Das haben wir versucht mit Sicherheitsauflagen. Und immer wenn wir eine formuliert hatten, kam damals ein Bundesumweltminister namens Klaus Töpfer und erteilte eine bundesaufsichtliche Weisung, dass wir das nicht dürfen. Mhm. Das darf er. Er darf sogar rechtswidrige Weisungen erteilen.
Weil sie es gedurft hätten?
Nein, das ist die Regelung im Grundgesetz. Es ist nur Bundesauftragsverwaltung, was die Länder in dieser Frage machen. Und dann haben wir irgendwann überlegt, das kann so nicht funktionieren. Und dann haben wir in Niedersachsen gesagt, erstens, wir brauchen ein Gegenmodell. Wir haben einen Ökofonds aufgelegt. Damals haben wir so komische Erfinder mitgestützt. Einer hieß Alois Wobben. Der ist später Milliardär geworden mit der Firma Enercon, zeitweilig der größte Hersteller von Windenergieanlagen in Deutschland, teilweise sogar in Europa. Und aus diesem Ökofonds heraus haben wir also solche Ansätze finanziert. Und dann haben wir einen zweiten Schritt gemacht. Und wir haben gesagt, wenn man es nicht schafft, sozusagen durch Sicherheitsauflagen und durch andere Maßnahmen die Anlagen stillzulegen, was ist eigentlich mit der Idee, die Anlagen gesetzlich stillzulegen? Und zwar so, dass das entschädigungsfrei ist und man nicht verklagt wird. Und das ging eigentlich nur im Konsens. Die Idee ist damals in Niedersachsen entstanden. Sie ist wesentlich beeinflusst worden von einem ehemaligen Manager und Atomkraftbefürworter, nämlich Werner Müller, später Bundeswirtschaftsminister. Und dann haben wir in Niedersachsen die erste Energieagentur in Deutschland gegründet. Diese erste Energieagentur unter Stefan Kohler vom Öko-Institut, Förderung von einem Mann aus der Energiewirtschaft, Werner Müller, war dazu da, deutlich zu machen, was für Alternativen es gibt. Und genau dieses Modell ist dann 1998, nachdem es im Bund eine rot-grüne Mehrheit mit Schröder gegeben hat, genauso übertragen worden. Und Werner Müller und ich waren dann die Aufsichtsräte der Deutschen Energieagentur, die es bis heute gibt.
Ich wollte einmal fragen, wie das denn dann in Niedersachsen aufgegangen ist. Also Sie sagen, okay, einer ist Milliardär geworden. Ich hoffe, das Land Niedersachsen hatte auch was davon.
Ja, aber die Gewerbesteuereinnahmen in Aurich waren auch nicht schlecht. Das ist ja der andere Teil der Energiewende gewesen. Warum hat die Energiewende, sage ich jetzt mal, 16 Jahre feindlicher Regierung überstanden, bis die Ampel wiederkam? Das hatte damit zu tun, dass damit Geld verdient wurde. Und
gerade in Niedersachsen sind viele Landwirte sehr wohlhabend.
Nur Landwirte, geworden, auch ne? Viele andere. Man muss den Unterschied auch sehen. Gerade im Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, da kommt die Bürgerinitiative, wenn der Windpark nicht kommt. Weil alle wissen, ich kann mich mit meinem Kleinstbeträgen, also was jemand sonst auf dem Sparbuch hat, beteiligen und dann kriege ich nicht 2, sondern kriege ich 6%. Und deswegen gibt es da keinen wirklichen Widerstand gegen so etwas, weil das in der Regel als Bürgerwindpark, als Genossenschaft, als Beteiligungsgesellschaft für die Menschen geöffnet ist und weil das wirkliche Bürgerenergie ist. Und deswegen hat sich da eine richtige Branche gebildet. Heute haben wir wieder in der Branche rund 430.000 Arbeitsplätze. Und das hat dieses sehr resilient gemacht und hat viele Rückschläge überstehen lassen. Und hat auch diese Versuche, das aus ideologischen Gründen zurückzudrehen, immer nicht verhindert, aber begrenzt.
Hat sich damals irgendjemand Gedanken gemacht, dass das zu steigenden Strompreisen führen könnte? Weil das ist ja heute die hitzige Debatte. War das damals irgendeine Art von Thema?
Erstens muss man dazu sagen, die Frage der Strompreise ist ja dann fast parallel mit der Herausbildung der Energiewende auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Weil bis dahin galt ein einfacher Grundsatz, der regionale oder örtliche Versorger ging zum Landeswirtschaftsminister, schrieb ihm glaubwürdig und testiert alle Kosten auf, die er hatte. Dann wurde eine Rendite kalkuliert und aus der Rendite entstand der Strompreis. Und mit der Liberalisierung der Stromerzeugung trat plötzlich Konkurrenz ein. Und das heißt, die Preise gingen nach unten. Und von diesem Mechanismus haben insbesondere auch und profitieren heute auch die Erneuerbaren. Diese Flexibilisierung ist dann ergänzt worden durch, in meiner Amtszeit, durch die Trennung der Produktion und des Netzbetriebes. Das ist danach wieder ein bisschen rückgängig gemacht worden. Also die Nähe der Netzbetreiber zu einzelnen Versorgern ist noch sehr groß, sage ich mal in aller Höflichkeit. Aber der Versuch, dieses zu trennen und damit wirklich für Wettbewerb zu sorgen, hat erstmal zu sinkenden Strompreisen geführt. Diese sinkenden Strompreise in Kombination mit anderen Maßnahmen, wie etwa dem 2002 eingeführten Emissionshandel, gegen wütenden Widerstand aus der Branche, aus Großkonzernen eingeführt. Es gibt 3 Säulen der Energiewende. Das ist der Atomausstieg, der hat die Notwendigkeit geschaffen, es zu machen. Es ist das erneuerbare Energiengesetz und es war der Emissionshandel. Diese Mechanismen zusammen haben dazu geführt, dass wir zeitweilig sehr niedrige Strompreise hatten, weil wir ein Überangebot im Markt hatten. Und dieses Überangebot dazu geführt hat, dass zum Beispiel Kohlekraftwerke wie das in Hamm oder Moorburg wenige Jahre, nachdem sie ans Netz gegangen sind, Hamm hat noch Frau Merkel eröffnet, Moorburg, Olaf Scholz, wieder vom Netz gegangen sind, weil sie sich einfach nicht gerechnet haben. Weil in den Zeiten, in denen sie laufen konnten, haben sie nicht genug Geld verdient. Insofern haben wir es mit einem ganz anderen Mechanismus zu tun. Wir haben heute einen Marktmechanismus, der dazu führt, dass im Prinzip die Preise nach unten gehen. Wir haben heute in einem Achtel des Jahres Strompreise an der Börse. Gab es ja früher nicht eine Börse, wie gesagt. Die haben die erst eingeführt.
Den Punkt würde ich gerne einmal nochmal, da wäre ich jetzt auch drauf eingegangen, Können Sie noch mal nachvollziehen, wann der Markt überhaupt liberalisiert wurde?
Das war wesentlich, und das muss man fairerweise sagen, ein Verdienst von Günter Rexroth, FDP-Wirtschaftsminister, der das durchgesetzt hat, damals noch unter Helmut Kohl. Wir haben durchgesetzt die Trennung von Netz und Betrieb, weil das, sonst funktioniert das auch nicht. Das sieht man jetzt an der Bahn, wenn die ihre Trassenpreise so gestalten, dass die Konkurrenten keine Chance haben. Ne?
Das heißt aber, damals hat man das aber aus dem Grund gemacht, FDP, da soll man...
Nein, das war eine durchaus europäische Regelung. Man wollte und will ja einen europäischen Strommarkt haben. Den haben wir nur in Ansätzen, weil wir nicht genügend Übertragungskapazitäten haben.
Ja.
Und deswegen sehen Sie auch immer wieder regionale Verzerrungen zwischen Frankreich, Deutschland. Theoretisch, wenn wir einen Markt hätten, müssten wir einen Strompreis in der ganzen Europäischen Union haben. Das haben wir aber nicht. Da sind wir weit von entfernt.
Und da sagen die Skandinavier auch, nein, danke. Aber ja.
Ja, habe ich letztens gelernt, dass das so ja nicht stimmt. Die Schweden haben nie damit gedroht, den Strommarkt zu verlassen, sondern die setzen sich dafür ein, dass Schleswig-Holstein oder Norddeutschland mit in die schwedische Zone
kommt. Aber das ist ja eine aktuelle Debatte. Vielleicht ist das ein bisschen nach vorne gesprungen, wenn wir das jetzt schon machen. Ja. Nochmal, Voraussetzung für dieses Ganze war, dass wir einen Strommarkt hatten. Und das hatte im Übrigen für diejenigen, die das Angebot von Werner Müller und mir nicht angenommen haben. Es gab ja einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Erneuerbaren Energiegesetz von 2002, dann in der renovierten Fassung, und dem alten Stromeinspeisegesetz, was unter Helmut Kohl galt. Unter Helmut Kohl durften die Versorger keine Windräder betreiben, die sogenannten Versorger. Mhm. Werner Müller und ich haben das liberalisiert. RWE, E.ON, und E.ON gab es damals noch nicht, war noch Feber, Vattenfall, ENBW, hätten Windkraftanlagen bauen können oder Solaranlagen.
Seit 2002.
Und hätten die garantierte Einspeisevergütung bekommen. Das haben sie nie gemacht. Es war ein großer Fehler, weil über die Jahre hinweg haben sie, die vorher einen Marktanteil in der Stromerzeugung von weit über 80% hatten, plötzlich unter 40. Und
weil so viele neue Anbieter.
Ja, und weil sie nicht wettbewerbsfähig an dieser Stelle waren. Und es gab einen rapiden Verlust, quasi eine Halbierung ihres Börsenwerts. Ich habe mal den langjährigen RWE-Vorsitzenden Jürgen Grossmann dann später, 2011, 12 gefragt, sagen Sie mal, Herr Grossmann, wieso haben Sie dieses Angebot denn nicht angenommen? Ja, wissen Sie, wir haben einfach einen Grundsatz. Wir investieren nur bei einer erwartbaren Kapitalrendite von 15%.
Und die war mit der ersten Einspeisevergütung.
Und die ist mit der EEG, war die nie zu erreichen. Also die haben immer behauptet, das sei eine Überförderung, aber selber investiert haben sie nicht, weil 6-8%, das war ungefähr die Rendite, die man mit so einer Anlage erzielen kann, 6-8%. Die waren für sie nicht attraktiv genug und damit sind sie in diese Krise reingewandert. Die Großteil der Anlagen, bis wir so bei 40% der Stromerzeugung waren, sind komplett konzernfrei gewesen. Es gab keine so gut wie keine EEG-Anlagen von den vier großen Energieerzeugungsunternehmen. Das waren alles Stadtwerke, Genossenschaften, Fonds, alle möglichen, die sich auf diesem Markt tummelt. Insofern haben wir für sehr viel Mittelstand, sehr viel Wettbewerb in der Stromerzeugung gesorgt.
Auf jeden Fall dann eine Fehlentscheidung auf Management-Ebene. Das erinnert mich so ein bisschen an die Autoindustrie, was Sie gerade erzählen. Da hat man ja auch das Angebot mit den E-Autos eher ausgeschlagen.
Ja, das ist ein Teil des Problems, dass alte Monopolisten oft Schwierigkeiten haben, mit Disruptionen umzugehen. Und in Deutschland neigt man dazu, diese Disruptionen dann eher irgendwie auszusitzen und erstmal am Alten festzuhalten.
Oder abzufedern.
Das kostet dann eben Marktanteile und Börsenwert an dieser Stelle. Ich fand nur diese Diskrepanz zwischen der öffentlichen Propaganda, da verdienen sich Leute eine goldene Nase mit Windanlagen und mit Solaranlagen, und gleichzeitig selber nicht investieren, weil ihnen die Rendite zu gering war. Mhm. Das hatte mir der Grossmann nun in schöner Offenheit ins Gesicht gesagt. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt verstanden, aber war nicht zu deinem Vorteil.
Aber die Diskrepanz ist ja ein total spannender Punkt, wenn wir jetzt nochmal bei den späten 80er Jahren sozusagen sind, nach Tschernobyl. Anti-Atomkraftbewegung hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein Angebot, Energiewende, der Strommarkt war liberalisiert, also das haben wir jetzt alles verstanden. Aber wie war die Unterhaltung über Windräder? Sie sagen, in Niedersachsen fanden die alle toll, weil alle waren daran beteiligt, aber gab es schon dieses Bewusstsein für, das verschandelt unsere Landschaften oder...
Es gab einzelne, aber es gab nicht in diesem Ausmaß. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir die ersten größeren Konflikte über den möglichen Widerspruch zwischen Naturschutz und Windenergie am Beispiel von verschiedenen Offshore-Windanlagen. Ich selber habe, weil der Bund ja dafür zuständig ist, in der Zone ausschließlicher wirtschaftlicher Nutzung, AWZ, zu genehmigen, in zwei Fällen, auch in der Ostsee und an einer in der Nordsee, gesagt, da kommen keine Windräder hin, weil das Rastplätze und so für durchziehende Vögel gewesen sind. Da hat sich aber auch viel verändert. Schon in meiner Amtszeit als Minister, also 2003, 2004 muss das gewesen sein, gab es eine ausführliche Studie vom NABU über den Vogelbestand am Dollart. Mhm. Das ist nun an der Emsmündung, eines der mit Windturbinen am dichtesten besiedelten Ecken von Niedersachsen. War ein guter Wind und so. Und da haben sie dann plötzlich festgestellt, dass die Zahl der Endangered Species unter den Vögeln, seit der die Windanlagen da sind, nicht gesunken ist, sondern wir haben ganz viel mehr Vögel, eine größere Artenvielfalt gehabt. Und nun bin ich gelernter Statistiker. Ich kann unterscheiden zwischen Koinzidenz und Kausalität. Natürlich haben die Windanlagen nicht dazu geführt, dass dort eine größere Artenvielfalt entstand, sondern die Veränderung in der landwirtschaftlichen Nutzung hat dazu geführt, dass mehr Hecken und so dann, die Landwirte haben mit ihren Windanlagen genug Geld verdient, die mussten nicht jede Hecke ummähen und jeden Blühstreifen wegmachen. Und deswegen führte dieses dazu, dass der aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen den Gefahren für Vögeln und dem Nutzung der Windenergie sich plötzlich herausstellte, es war zum Nutzen der Vogelwelt gewesen, nicht die Turbinen, aber das als Folge an dieser Stelle gewesen ist. Und wir haben ja heute auch noch andere interessante Entwicklungen. Es gibt ja bei den Bürgerinitiativen gegen Windräder häufig so, ja hoffentlich finden wir einen Milan. Ja, ganz, würde ich heute sagen, ganz schlechte Idee. Weil aus eigener Beobachtung weiß ich, wenn Sie in meinem ehemaligen Wahlkreis in Göttingen Milane gehen sehen, dann müssen Sie auf die Dransfelder Höhe gehen, da stehen 2-3 Windräder und da fliegen die immer rum. Jetzt treffen Sie sicher einen Milan. Aber der Milan hat sich in seinem Aufkommen heute vermehrt. Warum? Das liegt nicht an der wachsenden Zahl von Windturbinen, die sind auch gewachsen. Nein, es liegt daran, dass wir diese schreckliche Entwicklung in den Mittelgebirgswäldern haben, dass diese alle absterben und dadurch ist dort mehr Brachfläche und damit erhöht sich das Nahrungsangebot für den Milan. Völlig ungeachtet, ob da am Rande eine Windturbine steht oder nicht.
Und weil man Mäuse oder anderes
sieht. Ja, klar. Okay. Wenn im Wald jagt der Milan nicht. Ja. Und wenn Sie so eine abgeholzte Fläche haben, wie in Bad Lauterberg oder den ehemaligen Stadtwald von Hannover-Schmünden oder auf dem Solling, da stehen ja keine, das waren ja keine Wälder, das waren ja, sagen wir es mal deutlich, Fichtenplantagen. Und da stehen halt keine Bäume mehr. Da wächst jetzt langsam wieder was nach, aber darüber kreist jetzt wieder der Milan. Also insofern hat sich viel auch geändert. Oder eine große Debatte ist immer gewesen, was ist denn mit dem Schweinswal? Also der Schweinswal ist das häufigere Tier als Timmy. Jedes Jahr sterben in der Nordsee und in der Ostsee ungefähr 1000 Schweinswale. Nicht wegen der Windenergie, sondern wegen der Schleppnetzfischerei. Die Schweinswale reagieren sehr sensibel, und das muss man auch ernst nehmen, in der Bauphase, wenn da gerammt wird und so etwas. Aber sobald die Windanlage steht, haben sie kein Schleppnetzfischerei dort mehr. Das heißt, das sind Schweinswalreservate. Ähnliche Entwicklung nördlich von Helgoland. Es gibt jetzt auf Helgoland nicht mehr nur Backfisch, sondern auch ordentlich Hummer. Das ist alles Hummer, der in den Fundamenten dieser Windenergieanlage. Das heißt, es ist ein komplexes Problem. Ich leugne nicht, dass es einen Konflikt geben kann, aber in der Summe haben wir es heute damit zu tun, dass sich im Offshore-Bereich die Situation für empfindliche Species wie Schweinswale verbessert hat, weil eben nicht mehr so viel gefischt werden kann. Das ist das eigentliche Problem für sie gewesen und nicht die Windenergie.
Sehr schön. Man merkt, wenn immer man ein Element irgendwo antastet, bedeutet es eben ganz viele Sachen.
Die ganze Kette verändert sich, ja.
Ja.
Gehen wir einen Schritt weiter.
Genau, ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich wollte noch einmal auf den, ich glaube, es nennt sich Atomkonsens, die Einigung, die Sie gefunden haben. Nur klären, ob ich das richtig verstanden habe. Die Einigung sah so aus, dass man mit den Betreibern gesagt hat oder vereinbart hat, die dürfen laufen, bis die Laufzeiten auslaufen. Ihr verliert kein Geld dadurch, aber dann ist auch vorbei.
Geld haben sie schon verloren, also weil sie hatten ja unbefristete Betriebserlaubnisse. Wir haben ja mit ihnen darüber. Ja. Sie hatten eine Befristung ohne jede zeitliche, also sie hatten eine Genehmigung ohne jede Befristung.
Ist das nicht irgendwann eine technische Frage, wie lange ein Atomkraftwerk?
Ja, aber wie Sie sehen ja in anderen Ländern, also jetzt ist gerade das Atomkraftwerk Pax vom Netz gegangen, das ist 50 Jahre alt. Und das ist alte sowjetische Technologie. Man kann relativ lange mit Schrauben und Basteln solche gefährlichen Anlagen am Netz halten.
Das hatte mir ein Ingenieur mal erklärt, dass aber irgendwann, man muss halt die Sicherheitsbestimmungen
dann Sie haben aber irgendwann, Sie haben irgendwann Probleme mit den Kernbereichen, weil die belastet sind. Aber kalkuliert waren die alle auf 40 Jahre und ich glaube, die Betreiber waren davon überzeugt, sie können sie auf 50 Jahre betreiben. Und dann kamen die Grünen und haben gesagt, Sofortausstieg. Dann haben wir jetzt natürlich dann verändert, 98, wir machen 20 Jahre. Dann wären schon mal 5, 6 oder 8 damals schon vom Netz gegangen. Und die Betreiber haben gesagt, 40, das ist so das, worauf wir sie auskalkuliert hatten. Und dann haben wir in einem harten Ringen uns auf, nicht ganz auf die Mitte, war ein bisschen mehr zugunsten der Betreiber, nämlich auf 32 Jahre geeinigt. Und dann kam der Chef des ENBW und sagte, ja, aber ich habe in Obrichheim, das müsste dann ja trotzdem jetzt zum Netz und da habe ich so einen Landrat und da habe ich solche Probleme und wollen wir nicht doch auf 40 wieder, droht das alles auf. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, wir sind flexibel. Wir definieren diese 32 Jahre als Laufzeiten. Und ihr könnt die Laufzeiten unter euren Kraftwerken aufteilen, wie ihr wollt. Wenn ihr eines länger lassen lauft, läuft das andere halt kürzer. Und dagegen haben sie sich dann nicht mehr gewehrt.
Und haben dann ein anderes Atomkraftwerk
früher abgeschaltet. Haben dann in Neckarwestheim ein bisschen früher abgeschaltet, so über den Daumen. Es ging ja immer um die, das kann sie nicht eins zu eins in Jahre, sie müssen immer die Leistung des jeweiligen Kraftwerks rechnen. Und so ist dann zu dem Konsens gekommen und das hätte gehießen, dass um das Jahr 2022 die Anlagen alle vom Netz gehen, wie das übrigens dann ja auch am Ende passiert ist. Und das war der Grund, warum in der Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes steht, 2020 müssen 20% des Stroms erneuerbar sein. Das galt damals als absolut utopisch. In Wirklichkeit haben wir das 2012 erreicht und 2020 waren wir schon fast bei 40. Aber das war der innere Zusammenhang, weil aus den 32 Jahren Laufzeiten oder aus den Restleiten ergab sich ein Ausstiegszeitpunkt um das Jahr 2022, je nach Flexibilität, wie das gemacht wurde. Und dann musste die Kapazität zur Verfügung stehen, um die Dinger zu ersetzen.
Weil die Atomkraftwerke ungefähr 20%
des das war so ungefähr der Anteil, der da war.
Und wenn Sie sagen, das war damals völlig utopisch,
der wurde utopisch genannt.
Sie waren sich schon sicher, dass das klappen würde?
Ich war mir nicht sicher, aber ich habe immer gesagt, wenn man was machen will, muss man ein Ziel vorgeben, was sozusagen eine Anstrengung war. Ich war ja ein schlechter Prophet. Wie gesagt, 2012 war ich schon widerlegt, weil das Wachstum war schneller gegangen. was im Wesentlichen auf den Wind und nicht auf die Photovoltaik zurückgeht. Aber diese gesamte Entwicklung hatte halt den Grund in den Auseinandersetzungen um die Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Und weil die so zum Ergebnis hätten, haben wir das damals ins EEG so reingeschrieben.
Und wann ist Ihnen dann klar geworden, also das EEG oder die EEG-Umlage insbesondere, hat ja heute keinen besonders guten Ruf mehr, obwohl sie, wie man könnte sagen, weltweit dazu geführt hat, dass erneuerbare Energien einen anderen Boom erlebt haben. Aber wann ist Ihnen klar geworden, was das mit den Preisen macht? Sie haben ja vorhin nochmal beschrieben, na gut, eigentlich sind die erstmal gesunken durch die Liberalisierung. Aber
sie sind gesunken und sie sind auch gesunken durch die große Kapazität, die die Erneuerbaren ins Netz reingebracht haben. Da waren wir teilweise bei 3-4 Cent an der Börse, als Hamm und Moorburg vom Netz gingen.
Gute alte Zeiten, würde man sagen.
Ja, und da fiel das dann nicht so auf, dass wir eine Bundesregierung hatten, die vorsätzlich diese Preise in die Höhe getrieben hat. Als ich im Amt war, in der ersten Legislaturperiode, betrug die EEG-Umlage 0,31 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Als ich aus dem Amt ging, waren es 0,6. Das war so, das war, jeder hat dann darüber geschmunzelt und so.
Das war die Kugel Eis, die berühmte.
Ja, und selbst bei meinem Nachfolger, Sigmar Gabriel, als der aus dem Amt ging, lag es bei 1,3. Alles vertretbar. Warum, sage ich, ist das vertretbar? Weil man alle Mechanismen hatte, das auch auf diesem Niveau zu halten. Man musste nur die Degression verschärfen. Degression heißt ja, dass man festgelegt hatte, dass die Anlagen, die ans Netz gehen, jedes Jahr, je später welche ans Netz gehen, umso weniger Geld kriegten sie. Weil man sie wollte, wir wollten sie an den Markt bringen. Wir wollten, dass sie zum Marktpreis produzieren. Und genau das hat die Koalition dann von CDU und FDP nicht mehr getan. Sie haben vorsätzlich zugeguckt, wie das durch die Decke ging. Sie haben im Gegenteil noch die EEG-Umlage erhöht, indem sie die Befreiung von der EEG-Umlage, die in meinen Amtszeiten darauf beschränkt war, auf Unternehmen, die energieintensiv sind und in einem internationalen Wettbewerb stehen.
Das heißt,
wir wollten Chemie. Nicht, dass andere Länder davon profitieren. Mhm. Und deswegen haben wir die gezielt ausgenommen. Und das ist unter den Nachfolgeregierungen massiv ausgeweitet worden. Am Ende haben selbst Schlachthöfe im Emsland eine EEG-Befreiung. Das sagte alleine so viel aus, wie die gesamte EEG-Umlage zu dem Zeitpunkt, als Sigmar Gabriel Minister gewesen ist. Das heißt, das war gewollt. Man wollte die Erneuerbaren denunzieren als teuer, obwohl jedes Jahr die Einspeisevergütung ja sank. Inzwischen ein Niveau hatte, wo schon die ersten Kohlekraftwerke nicht mehr mithalten konnten, weil die waren billiger. Die Einspeisevergütung lag unter den Erzeugungskosten einem Kohlekraftwerk. Und deswegen behaupte ich bis heute, dass die Verzehnfachung der EEG-Umlage gegenüber dem Ende meiner Amtsumlage ein gewolltes Manöver war, mit der man dann begründen konnte, dass man nicht in der Regelwerk des EEG bleibt, sondern dann hat die damalige Regierung, Altmaier und
das war
Philipp Rösler.
Merkel 2 war das oder Merkel 1?
Das war noch schwarz-gelb. Also Merkel 2, ja.
Das heißt aber, das ist etwas.
Die haben dann verkündet, dass es einen Deckel geben soll für Photovoltaik von 100 GW. Und wissen Sie, was 100 GW sind? Und das ist das, was China in 4 Monaten jetzt ins Netz bringt. Und das hat dazu geführt, dass kein Projekt mehr irgendein Fremdkapital von der Bank bekommen hat. Das Ergebnis war, dass die gesamte deutsche Modulproduktion zusammengebrochen ist und wir heute ein chinesisches Monopol haben. Es war gekonnte, gewollte und vorsätzliche Deindustrialisierung.
Und Sie würden sagen, eben im ersten Schritt, indem man die EEG-Umlage erhöht hat und dann konnte man nachher argumentieren, unter Peter Altmaier dann vor allem, der dann gesagt hat, das ist zu teuer, wir müssen aufhören mit der EEG-Umlage.
Genau, man hat die Instrumente, die man hatte, nicht genutzt. Die Instrument wäre gewesen, Degression verschärfen, gerade wenn ich so einen Solarboom vor meinen Augen habe, das hätten die locker wegstecken können durch technische Innovation.
Also die EEG-Umlage
ja,
langsam reduzieren.
Schneller reduzieren. Das meint der Degression, meint ja schneller reduzieren. Mhm. Dann wäre dieses im Rahmen geblieben und nicht so viele Leute, ich sag mal norddeutsch begürschen, mit Ausnahmeregelung, dass am Ende haben ja nur noch Privatpersonen, Handwerker und Kleinstbetriebe die Kosten des EEG bezahlt. Das EEG selber hat ja nicht nur in Deutschland eine Wirkung gehabt. Der ehemalige Außenminister der USA und spätere Klimabeauftragte John Kerry hat das hier ja mal auf einer Tagung im Auswärtigen Amt so formuliert: Deutschland hat einen Markt geschaffen mit dem EEG, dass das weltweit konkurrenzfähig gemacht hat. Und das ist genau richtig. Wenn wir über Kosten reden, müssen wir feststellen, dass innerhalb von nicht mal 20 Jahren die Kosten für die Photovoltaik-Kilowattstunde und die Kosten für die Kilowattstunde Wind um mehr als 90% gesunken sind. Das geschah durch die hohen Stückzahlen, die wir in Deutschland hier auf den Weg gebracht haben. Und das ist der Hintergrund, warum wir heute in einer Welt leben, in denen in den letzten beiden Jahren über 90% aller neuer Stromerzeugungskapazität Wind oder Sonne gewesen ist.
Ich glaube, China hat das ja auch kopiert. Ne?
Das ist nicht nur China. Ich will Ihnen ein total Länder, verrücktes Beispiel geben. Sie wissen, Sie kennen Donald Trump. Drill, ja, Baby, Drill. Wir wollen mehr Kohle.
Ja.
Wissen Sie, was in den ersten drei Monaten dieses Jahres in den USA 91% der neuen Stromanlagen waren? Photovoltaik mit Batteriespeichern. Ja. Photovoltaik mit Batteriespeichern und Wind machen auch in den USA jetzt über 90% der neuen Anlagen aus. Warum? Weil in den USA, wissen wir alle, gibt es einen großen Boom für Rechenzentren. Die braucht man für Artificial Intelligence. Die brauchen aber Strom. Wie kriege ich den Strom am billigsten?
Und am schnellsten.
Schnell und billig kriege ich ihn mit Photovoltaik, und wenn ich ihn rund um die Uhr brauche, muss ich einen Batteriespeicher daneben stellen. Genau so entscheiden das die Elon Musk, die Jeff Bezos und so weiter, also all die Brothers von Trump, die plötzlich sich einen Dreck darum scheren, dass er eigentlich Kohlefan ist.
Öffentlich erzählen sie aber auch, einige davon jedenfalls, dass sich Atomkraftwerke ja wieder lohnen, kleine Atomkraftwerke. Ja,
Die sind natürlich sehr technikverliebt, aber erstens sind die kleinen Atomkraftwerke ja nichts Neues. Die gibt es ja. Die fahren in Unterseebooten der USA und auch der Franzosen. Sie müssen sich nur mal die Kilowattstunde angucken.
Die ist teuer.
Wir reden heute bei großen Nuklearanlagen, dem einzigen relevanten Neubau in Europa, in Großbritannien, die haben eine Einspeisezusage von über 30 Cent die Kilowattstunde. Und mit einem Inflationsmechanismus, dass das immer höher geht. Also das EEG ging immer runter, das geht bei denen immer höher. Wir produzieren heute weltweit im Durchschnitt zwischen 4 und 5 Cent die Kilowattstunde mit Photovoltaik und Wind. Und wenn Sie in die Sahara und so gehen, sind Sie bei Photovoltaik was bei 2. Das heißt, das ist alles nicht wettbewerbsfähig. Und die sind zwar technikbegeistert, aber sie können auch rechnen. Und insofern mache ich mir über diese Frage nicht so viele Sorgen. Mich macht mehr Sorge, da bin ich ganz am Anfang meiner Geschichte, dass ein Teil der Liebe zur Atomenergie gar nicht auf der Energieerzeugung beruht. Wenn Sie sehen, dass jetzt Saudi-Arabien unbedingt eine Anreicherungsanlage haben will, wie wir sie in Lingen betreiben, dann ist das etwas, was nichts mit Energieproblemen Saudi-Arabiens zu tun hat. Die haben Sonne ohne Ende, sie haben Öl und Gas ohne Ende. Nein, sie wollen natürlich ein Gegengewicht haben gegen eine mögliche nukleare Bewaffnung des Iran.
So ähnlich sieht man das ja auch in Südkorea, die ja jetzt anfangen, glaube ich, Atom-U-Boote zu bauen oder bauen zu wollen. Aber ist Atomenergie, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Merkel 2, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, das war damals auch die Zeit, wo der Atomausstieg rückgängig gemacht werden sollte. War das?
Ja, CDU und FDP sind angetreten im Jahre 2009 bei der Bundestagswahl mit der Ansage, sie wollten die Laufzeiten von Atomkraftwerken wieder verlängern. Das war, ging vorher eine große Kampagne von Teilen der Industrie, die sich an ihre eigene Unterschrift unter den Konsens nicht mehr erinnern konnten. Prominente mit eingespannt, hier Oliver Bierhoff zum Beispiel. Also war wirklich eine generalstabsmäßig organisierte Kampagne. Aber
Truppe.
Ja. Und die haben das, muss man fairerweise sagen, vor der Wahl so angekündigt. Und sie haben es dann nach der Wahl in einem harten gesellschaftlichen Konflikt, damals haben ein paar hunderttausend Leute dagegen demonstriert, im Bundestag durchgesetzt. Und das war, ich glaube, im Winter 2010. Und im März 2011 passierte dann eben Fukushima. Und dann hat Frau Merkel mit Verweis auf diesen Unfall, und sie hat das ja selber beim 40-jährigen Jubiläum des Umweltministeriums noch mal so gesagt. Sie hatte gedacht, Tschernobyl hätte sie nicht verunsichert. Das wäre ja diese Sowjettechnologie.
Mhm.
Aber dass in Japan, einem Hightech-Land, so etwas passieren kann, hätte sie als Physikerin und vormalige Atomkraftbefürworterin sehr nachdenklich gestimmt. Und dann hat es halt diese Kommission gegeben unter Leitung von Klaus Töpfer, der uns damals noch am Atomausstieg gehindert hat. Und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dieses Risiko wollen wir nicht mehr unbegrenzte Zeit tragen. Es war eine sehr, wie ich fand, bedächtige Risikoabwägung. Sie kamen dann aber im Ergebnis zu den gleichen Laufzeiten zurück, die wir schon mal vereinbart hatten. Mhm. Und das war dann ein weiterer Schub für die Erneuerbaren. Aber es war...
Das ging aber im Tandem, ne? Dass man einerseits die EEG-Umlage nach oben getrieben hat, um Argumente zu finden, warum.
Ja, also ich glaube, dass dahinter stand, es ging gar nicht um Technik. Hm. Es ging, im Kern ging es immer um Marktanteile. Und die großen Energieversorger waren halt in Kohlekraftwerken, die zu diesem Zeitpunkt auch schon, also mit Steinkohlekraftwerken, die ausschließlich mit Importkohle betrieben werden. Und in Braunkohle investiert. Und sie waren im Zweifelsfall auch ein bisschen in Gas investiert. Und die neuen haben sie halt geärgert. Und das war der Grund. Das war, ging nicht um eine technologische Debatte. Da sind die, es ging immer ums Geld. Und das war der Hintergrund, warum man diesen Versuch gemacht hat, die Erneuerbaren so abzuwürgen. Das ist ja im Fall der Photovoltaik auch gelungen, um einen hohen Preis. Wir haben zu dem Zeitpunkt über 100.000 Arbeitsplätze verloren. Das hat man kaum wahrgenommen, weil wenn in der Automobilindustrie 100.000 Arbeitsplätze verloren gingen, dann sieht man das am Werkstor in den Großen. Hier ging es um lauter Klein- und Mittelbetriebe, die pleite gingen, die nicht neu eingestellt haben und.
Die keine großen Demos organisiert haben, zum Beispiel auch.
Wir haben in der Zeit von schon mal erreichten 400.000 Arbeitsplätzen, sind wir so aus dem Gedächtnis gesagt, ungefähr auf 250.000 wieder runtergegangen. Und es hat lange gebraucht, bis wir wieder über 400.000 waren.
Einen Aspekt würde ich gerne noch mit reinbringen an der Stelle, denn gerade 2011 war ja die klimapolitische Debatte auch noch mal stärker da als jetzt Ende der 80er Jahre, als Sie ja sagten, es ging vor allem um das Risiko, was von der Nuklearenergie ausging. Und heute ist ja die Debatte häufig, hätte man es andersrum machen sollen, hätte man erst die Kohlekraftwerke alle vom Netz nehmen müssen, dann die Atomkraftwerke, was ist das größere Risiko? Wie schauen Sie da heute drauf?
Erstens kann man sich die Welt nicht aussuchen.
Soweit der erste Teil dieses Klimalabor-Spezials mit Jürgen Trittin. Der zweite Teil erscheint am Sonntag. Dann sprechen wir mit ihm über die Industrie und die Anfänge des Emissionshandels. Die Frage, ob wir nicht lieber hätten die Kohlekraftwerke statt der Atomkraftwerke abschalten sollen. Und natürlich auch Friedrich Merz und Katharina Reichel. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt. Und natürlich auch, wenn ihr das Klimalabor bei Apple Podcasts oder Spotify bewertet oder allen anderen erzählt, dass es euch gefällt. Sagen Dankeschön und bis Sonntag.